2050. Der Future Podcast mit Markus Nettelbeck.
Herzlich willkommen zur 30. Ausgabe von 2050, dem Future Podcast. Unser Thema heute ist die Zukunft des 3D-Drucks. Mein Gast ist der Leiter des Centers of Competence Additive Manufacturing innerhalb von Daimler Truck und Co-Autor des Buches Disruptiver 3D-Druck, neue Geschäftsmodelle und Wertschöpfungsketten. Hallo Ralf, schön, dass du mit dabei bist.
Markus, vielen Dank für die tolle Vorstellung und dass ich dabei sein darf.
Ralf, wer bist du und was machst du?
Ja, mein Name ist Ralf Anderhofstadt. Du hast ja schon ein bisschen was dazu erwähnt. Ich bin der Leiter von unserem Kompetenzcenter 3D-Druck innerhalb der Daimler Truck AG und bin in dieser Funktion verantwortlich für alle 3D-Druck-Aktivitäten, die sich im industriellen Umfeld aufhalten innerhalb unseres Konzerns. Und in dieser Funktion, da laufen ganz viele Schnittstellen zusammen aus den unterschiedlichen Bereichen, um die ja wirklich herausragenden Potenziale dieser faszinierenden Technologie umzusetzen und hier auch ganz neue Wege zu gehen.
Kannst du mir sagen, einfach mal von den Beginn der 3D-Druck-Ära mal angefangen, was war damals der erste 3D-Druck? Das hat mich interessiert, als ich dein Buch in der Hand hatte. Ich denke so, womit hat das alles angefangen? Was war das Erste, was man in 3D gedruckt hat?
Ja, ich glaube, da müssen wir tatsächlich ein bisschen zurückschauen, weil der 3D-Druck an sich, und du hast ja schon schön erwähnt, du hast ja schon ein bisschen was nachgelesen im Buch, liegt ja schon einige Jahre bzw. Jahrzehnte zurück. Und ganz am Anfang stand eigentlich so das Stereolithografie-Verfahren, das ist so ein flüssiges Verfahren, wo die ersten Teile produziert wurden. Das war ganz stark auch aus dem Bereich kommen, so Gadgets aus dem Consumer-Bereich raus, wo die ersten Tests gelaufen sind. Und da hat sich das natürlich dann weiter etabliert. Hat langsam Einzug gehalten in die Welt des Prototypings, aber auch in den Designbereich und hat sich dann dort über die Jahre beziehungsweise auch Jahrzehnte hinweg dann fest etabliert und liefert hier schon einen Bärendienst. Also ich glaube, gerade im Automobilsektor, aber auch in vielen anderen Branchen kann man sich den 3D-Druck im Prototyping also ohne den 3D-Druck gar nicht mehr vorstellen. Das gehört schon total dazu, eine State of the Art.
Ja. Ich glaube, bitte, entschuldige.
Was wirklich spannend ist, dass wir jetzt an so einem Wendepunkt stehen, die letzten 2-3 Jahre und besonders heute, dass diese Technologie so auch über die Branchen hinweg den Einzug in die Serienfertigung hält. Und das hat natürlich hinsichtlich der Qualität, aber auch der Reproduzierbarkeit nochmal ganz andere Anforderungen am Rucksack, Markus.
Ja, weißt du etwa, wann das war, also wann das angefangen hat mit den, also du hast ein bisschen weiter zurückschauen, aber jetzt weiß ich gar nicht, wann war denn das etwa, wann ging denn das los?
Also ich glaube, es gab schon die ersten Bewegungen so vor den 1980er Jahren, dann wurden so die ersten Patente angemeldet, das erste Patent vom Herrn Hall, das war so Mitte der 80er Jahre, ich glaube 1985 war das konkret, und da ist es so losgelaufen. Aber es gab davor schon immer wieder so ein bisschen Bewegungen. Nehmt da gerne noch mal kurz Bezug auf den Satz von dir am Anfang, wo du gesagt hast, du hast ja auch schon ein bisschen was nachgelesen. Ich glaube, in den 70er Jahren wurde das erste Mal in einem Comic, der eine oder die andere kennt vielleicht Tim und Struppi, wurde von einer 3D-Druck-Kopiermaschine gesprochen.
Ach komm.
Und so ganz suffisant wurde es häufig immer wieder so ein bisschen dargestellt und gesagt, da war doch tatsächlich schon jemand, wo sich mit diesem Gedanken so früh schon auseinandergesetzt hat.
Das ist so ein bisschen wie damals mit dem Razer von Motorola, diesem Handy, wo damals bei Star Trek der Kommunikator, das Ding, was man so aufklappte, und dann wurde das tatsächlich dann umgesetzt, basierend auf so einer fiktiven Geschichte, auf Science Fiction, ne?
Ja, also absolut, da ist schon eine gewisse Parallelität da, ja, spannend.
Ja, das ist ja verrückt. Du, wenn man 3D-Druck hört, dann denkt man in erster Linie natürlich jetzt erstmal an irgendwelche Kunststoffe, die da gedruckt werden. Aber mittlerweile gibt es ja viele, viele Materialien, die verwendet werden können. 3D-Druck heißt ja im Fachjargon heißt das ja additives Fertigungsverfahren. Das ist ja so ein typisch deutsches kompliziertes Wort, ne? Aber welche Materialien kann man denn mittlerweile alle drucken? Es ist ja viel mehr als dieses Kunststoff oder dieser Kunststoff in der Vergangenheit, oder?
Absolut. Das ist echt unglaublich faszinierend, weil diese Bandbreite wirklich monatlich weiter wächst. Also ganz stark entstanden auch, wie vorher angedeutet, so aus diesem SLA-Verfahren raus, war wirklich auf der Polymerwelt, also kunststoffseitig, wo der 3D-Druck auch heute wirklich, fast jeder Kunststoff kann irgendwie additiv gefertigt werden, ging dann weiter in den Metallbereich, wo auch wir im Automotive-Sektor viele Dinge schon umsetzen. Und jetzt, also Stand heute, ich glaube, das würde den Podcast schon sprengen, kann man von über Holz, Glas, Elektronik, wir sind aktuell mit Startups im Kontakt, die drucken Feststoffbatterien. Und das ist nur mal bezogen auf den Automotive-Sektor, Markus. Wenn man die Branche noch darüber hinausgeht, dann ich glaube, ist schon jeder mal drüber gestolpert über das Thema Häuserdruck, also im Hausbau, wo wirklich dann Beton gedruckt wird, oder auch in der Lebensmittelbranche und in der Gesundheitsbranche, gerade mit menschlichen Strukturen, also mit biologischem Material. Also da kommt immer Neues dazu und diese Bandbreite wird immer noch weiter und großflächiger.
Also da macht man jetzt einen Riesenfass auf, ne? Also das, was du jetzt gerade gesagt hast, sind ja so ziemlich alle Materialien, die ich mir so gerade so vorstellen kann, wenn ich mal hier so einfach mal rumgucke bei mir. Vielleicht gehen wir mal so auf das eine oder andere ein. Also das, was mich natürlich jetzt so ein bisschen angetriggert hat, was du da aufgezählt hast, ist erstmal Holz. Wie kann ich denn Holz drucken?
Ja, das ist tatsächlich auch relativ neu noch in Anführungszeichen, wo sich auch gewisse Startups mittlerweile drauf konzentriert haben, um wirklich diesen Faserstoff des Holz zu drucken. Und das ist sehr stark so im Möbelbereich, wo man dann ganz individuell seine Möbel gestalten kann und dann als Holz, und ich habe tatsächlich diese Möbel auch schon gesehen, bin auch schon drauf gesessen und habe wirklich mal die Möglichkeit gehabt, auch wirklich mal anzufassen, wo man wirklich den Eindruck hat, dieses Möbelstück kommt direkt komplett aus einem Baum, ist aus einem Baum geschnitzt, ist aber in dieser Art und Weise gar nicht möglich, wie es dargestellt ist.
Aber es ist dann auch stabil, ne? Also das ist dann so die nächste Frage, die ich mir so stelle. Können denn auch Teile gedruckt werden, die auch dann wirklich stärker beansprucht werden? Ich meine, bei Häusern sollte das hoffentlich der Fall sein, aber wie sieht denn das mit der Stabilität der gedruckten Teile aus?
Markus, das ist eine super spannende Frage und ich glaube, die kursiert auch immer wieder in den Köpfen. 3D-Druck und sehr häufig in Kombination mit Festigkeit. Das kommt auch ein bisschen daher, weil natürlich sehr viele den 3D-Druck aus der Consumer-Bereich, aus der Gadget-Welt raus kennen. Und es ist 3D-Druck natürlich eine Begrifflichkeit, wo ganz viel drunter gepackt worden kann. Da sprechen wir auf der einen Seite über 3D-Drucker, die man jetzt für wenige 100 Euro bei einem Discounter kaufen kann. Und auf der anderen Seite stehen dann industrielle 3D-Druckanlagen, ich sag mal, im siebenstelligen Euro-Betrag. Und da gibt es natürlich schon ganz gravierende Unterschiede vom Verfahren an sich. Und jetzt muss man natürlich mal schauen, was ist die Anforderung an das Produkt, das ich produzieren möchte. Aber ich kann so viel von uns sagen, also wir jetzt bei Daimler Trucks sind ja Premium-Hersteller und haben einen entsprechend hohen Qualitätsanspruch an unsere Teile. Und diese Teile, die im 3D-Druckverfahren hier produziert worden, erfüllen mindestens die Anforderungen von den herkömmlichen Teilen. Und da ist natürlich sehr stark abhängig, da kommen viele Faktoren dazu, auf welcher Anlage wurde es produziert und mit welchen Parametern. Aber das Thema Festigkeit kann genau an die Anforderungen angepasst werden, die auch notwendig sind.
Das ist wirklich faszinierend. Ich meine, im Truck-Bereich, da kann man sich schon vorstellen, da wirken ja ganz andere Kräfte noch als im normalen Auto, denke ich mal. Aber auch im Auto, da werden ja auch Metalle gedruckt. Auch das hast du vorhin erwähnt, ne? Das finde ich jetzt auch, ja, jetzt muss ich mir das erstmal vorstellen. Normalerweise war das für mich immer so, entweder hämmer ich mit grober, fester Mechanik auf irgendein Metall ein, dass es sich irgendwie verformt und brauche einen Haufen Hitze dafür, damit es in irgendeine Form gebracht wird, wie man es später verwenden kann. Wie kann ich denn Metall im Automotive-Bereich drucken?
Mhm. Metallwurzel, da komme ich auch nochmal gar nicht zurück auf eine Frage, ein bisschen weiter vorne von dir, Markus. Wird schon relativ lang auch verarbeitet im 3D-Druck. Und du hast vorher danach gefragt, was war denn das erste Teil, wo so ein 3D-Druck produziert wurde? Ich würde das noch ein bisschen anpassen, die Frage, was war unser erstes umgesetztes Teil bei uns innerhalb der Daimler Truck AG für die Serienfertigung? Und es war tatsächlich ein Metallteil, nämlich ein Halter für eine Abgasanlage von unseren Minibussen. Also sprich, wir sind hier in der Metallwelt gestartet. Und wie funktioniert das, um auf deine eigentliche Frage zurückzukommen? Es gibt unterschiedliche Fertigungsverfahren im 3D-Druck und wir sind sehr stark fokussiert auf die pulverbasierten Verfahren. Und so kann man natürlich von jeder Metalllegierung oder von sehr vielen Metalllegierungen die Pulver generieren. Und das 3D-Druckverfahren, besonders wenn es pulverbasiert ist, ist sehr ähnlich einem Schweißverfahren. Also sprich, wo auf Mühschicht die Schichten miteinander verschweißt werden.
Ah, okay, dann verstehe ich das. Das wird also wird erst pulverisiert und dann im Prinzip dann auch thermisch, also wirklich erhitzt dann und dann damit gedruckt. So kann man sich das vorstellen.
Absolut, ja. Und vielleicht da noch die Ergänzung zu dem Thema Festigkeit nochmal. Sehr häufig hat man ja bei Metallteilen auch so ein bisschen die Thematik, wenn sie aus dem subtraktiven Fertigungsverfahren kommen, also sprich, es wird irgendwo was gefräst oder gedreht, dass die Teile eine Lunkerbildung im Teil haben. Und durch das, dass wir ja das Teil additiv aufbauen, also Schicht für Schicht, ist die Gefahr von Lunkern deutlich reduzierter, was sich natürlich in puncto Festigkeit sehr positiv für 3D-Druckteile auswirkt.
Und was ich auch gesehen habe, oder gelesen habe bei dir, es wird tatsächlich auch für Teile innerhalb des Motors teilweise verwendet. Habe ich das richtig gelesen? Bei Kolben, da wurde dann durch dieses additive Herstellungsverfahren hat man die Möglichkeit, einen Luftkanal dort mit reinzudrucken, dass dann tatsächlich die Leistung auch noch dadurch erhöht wird. Also dass man im Prinzip eine höhere Qualität von Teilen herstellen kann durch das Druckverfahren, die durch ein konventionelles Druckverfahren gar nicht möglich ist.
Das ist absolut korrekt. Durch den 3D-Druck, durch diesen soeben genannten additiven Aufbau, hat man natürlich auch die Möglichkeit, ganz neue Strukturen zu generieren, also gerade so in Richtung bionischen Design. Und da gibt es viele tolle Anwendungsbeispiele. Du hast eins soeben genannt, wo man wirklich dann in einen Teil einen Luftkanal einbringen kann, wo eine sehr positive Wirkung, sowohl auf die Leistung als auch auf die Festigkeit oder was auch immer benötigt wird, hier generieren kann. Und da hat man durch dieses Fertigungsverfahren die Möglichkeit, ganz neue Strukturen, ganz neue Möglichkeiten zu generieren.
Also da hat man also auch wirklich Möglichkeiten, Dinge effizienter zu gestalten. Wenn ich das auch richtig gesehen habe, gibt es auch Vorteile im Bereich des Gewichtes später mal. Einige Scharniere, glaube ich, bei Airbus wurden, glaube ich, im 3D-Verfahren gedruckt. Die sind dann tatsächlich, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, im Einsatz und sparen da etliche Kilos an Gewicht bei Flugzeugen, was dann ja dann auch wieder zu weniger Kraftstoffverbrauch führt. Also 3D-Druck hilft uns, Dinge zu entwickeln, die dann letztendlich effizienter sind.
Ja, also absolut kann ich doppelt unterstreichen. Das ist einer der ganz wesentlichen Vorteile, dass ich hier ganz anders designen kann und das Thema Leichtbau eine ganz neue Bedeutung bekommt. Also gerade dieses von dir genannte Beispiel, dass eine Gewichtsreduzierung von über 50%, sogar nochmal ein deutliches Stück höher, aber auch bei uns, also gerade bei unseren Bussen und bei unseren LKWs, haben wir bereits einige Teile, wo wir das Volumina deutlich reduzieren konnten, die Festigkeit aber mindestens gleich halten konnten und dadurch ein Gewicht einsparen bei den Teilen von 60-70%.
Also das ist sicherlich ein wesentlicher Faktor, der gerade in der jetzigen Zeit, auch wenn man auf den Klimawandel schaut und wenn man schaut, okay, wie kann man Dinge effizienter machen, sicherlich dem 3D-Druckverfahren noch ein bisschen Rückenwind gibt.
Ja, also absolut. Und deswegen gibt es auch, Markus, ganz viele Unternehmen schon, die den 3D-Druck sehr stark unter der Nachhaltigkeitsflagge, was auch absolut berechtigt ist, einordnen. weil der 3D-Druck an sich als Fertigungsverfahren schon sehr umweltschonend ist. Ich bringe bei dem Teil genau dort Material auf, wo nachher auch ein Teil entsteht. Also sprich, ich habe nur einen ganz geringen Ausschuss in der Produktion, ich sage mal so 2-5%. Das ist natürlich bei einem gefrästen Teil oder einem anderen subtraktiv gefertigten Teil haben wir ja oft einen Abfall von 80% oder 85%. Das ist eine ganz andere Hausnummer. Und das geht noch in ganz viele weitere Richtungen, wo der 3D-Druck extrem auf das Thema Nachhaltigkeit, aber auch CO2-Fußabdruck hier einen ganz großen Dienst dabei
ist. Ja, ich denke, der eine Bereich ist in der Fertigung selber. Und wenn ich gezielt Teile fertige, dann habe ich natürlich weniger Ausschuss. Aber die Maschine braucht ja auch nur die Energie für die Teile, die wirklich dann produziert werden. Also da ist man da wahrscheinlich auch in der Produktion in den Energiekosten der Maschine oder des Druckers effizienter unterwegs. Richtig, oder?
Absolut, absolut. Das ist ein weiterer Punkt. Deswegen gibt es an der Stelle viele unterschiedliche Facetten, die wirklich genau auf das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz einzahlen. Einer ist genau der von dir genannt ist, soeben. Wenn man das noch ein bisschen weiter spinnt, dann kommt man ganz schnell auf neue Geschäftsmodelle, wo sich durch den 3D-Druck ergeben. Ich sage einfach mal Schlagwort, da kommen wir nachher vielleicht auch noch drauf zu sprechen, das Thema digitales Lager, also sprich, ich halte die Teile nicht mehr physisch vor Ort und darauf aufbauen dann auch ein digitaler Datenversand und vielleicht kein Versand von Produkten um den Globus. Und dann sind wir hier in einer ganz anderen Welt auch in puncto CO2-Fußabdruck und Nachhaltigkeit unterwegs.
Das heißt dann aber, an irgendeiner Stelle muss dann aber das digitale Produkt wieder in ein physisches Produkt umgewandelt werden. Das heißt, irgendwo muss ja dann der Drucker stehen, der das digitale Baumodell umsetzt.
Ganz genau. Also optimalerweise natürlich genau am Point of Sale, sage ich mal neudeutsch, oder genau dort, wo der Bedarf dann auch entsteht und ich das Teil dann auch verbauen werde oder am Einsatz habe. Und bis dahin ist es natürlich schön, wenn ich dieses Teil nicht, jetzt sage ich mal, per Flugzeug oder per Schiff um den Globus schicken muss, sondern ich schicke einen Datensatz genau dorthin und drucke es dann genau dort aus, wo ich es benötige, in der richtigen Zeit und dann natürlich auch optimalerweise als weiterer Vorteil vom 3D-Druck in der genau richtigen Menge, ohne Überbevorratungen.
Da kommt jetzt der nächste Rückenwind, ne? Also wenn ich mir die Situation gerade in den Supply Chains anschaue, alles stockt irgendwo, bleibt irgendwo hängen. Da hätte man dann die Möglichkeit, ein bisschen unabhängiger zu werden von den klassischen Schiffen, Produktionsstätten, wo man jetzt gerade zum Beispiel in Asien ist. Und wenn ich dann einfach nur im Prinzip die Datei zu einem Drucker schicken muss und ein Material dort in den Drucker geben kann, was vielleicht einfacher verfügbar ist als ein komplett produziertes Produkt, mache ich mich davon ja auch unabhängiger, oder?
Das ist einer der ganz großen Vorteile und deswegen liest man es auch immer häufiger, so die Wunderwaffe 3D-Druck in der aktuellen Lieferkettenproblematik. Ich möchte noch nicht so weit gehen, Wunderwaffe hört sich immer ein bisschen sehr, sehr hochtrabend an. Aber wir spüren das tagtäglich bei uns und auch bei unseren Kunden und Partnern, dass man mit dem Thema 3D-Druck, besonders dort, wo wir jetzt angekommen sind, also an der Serienfertigung, ganz viele Themen abfedern kann, wo, ja, ich sag mal, unseren Kunden oder den Kunden an sich wehtun, weil sie sehr lange warten müssten auf ihre Teile, aber natürlich auch sehr kostenintensiv sind. Deswegen hat es einen riesen Impact, so wie du das gerade dargestellt hast, um diese aktuelle Situation, die so allgemein vorherrscht, abzufedern, ja.
Aber da sehe ich dann aber auch ein Risiko, ne? Also welche Risiken bestehen denn zum Beispiel im Patent- und Copyright-Bereich, wenn man Produkte mit Dateien einfach nachbauen bzw. nachdrucken kann? Dass, wenn ich jetzt die Datei nehme, ich kaufe die einmal, sage ich mal so. Ich vergleiche das jetzt so ein bisschen wie so einen Musiktitel, den ich vielleicht kaufe und den überspiele ich mir dann irgendwo. Und dann kann ich den so oft kopieren, wie ich will. Wie würde man sowas in den Griff kriegen? Muss man dann den 3D-Drucker da irgend so ein Berechtigungsschlüsselverfahren mit der Datei irgendwie verknüpfen oder wie könnte das aussehen?
Ja, das ist ideal schon, das, was du aktuell nennst, Markus, weil tatsächlich so ist es. Also wir bei uns setzen genau dieses Modell schon um und da kommen natürlich dann neue Technologien, ich sage jetzt einfach mal eine Blockchain, als sehr spannendes Instrument und Werkzeug hier zum Einsatz, wo man tatsächlich dann, wenn dieses 3D-Datenmodell vorliegt, man auch sicherstellen muss, wenn ein Kunde oder der Verbraucher am Ende sagt, ich möchte 3 Teile drucken, dass es auch diese Lizenz dann gibt, um genau 3 Teile zu drucken, und danach löst sich diese Lizenz auf und das Datenmodell wird nicht, sage ich mal, dort auf dem Drucker gespeichert. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, um hier das Thema Copyright und Patent ganz weit nach vorne zu setzen, weshalb wir auch ganz viel Gewicht auf das Thema Brand Protection in diesem ganzen Umfeld setzen.
Das ist faszinierend, aber ich bin ja einigermaßen überrascht, dass das eigentlich schon so weit praktisch mit in den Produktionsprozess mit eingeflossen ist, dass man gleich sagt, okay, also wir müssen unsere Rechte hier schützen, unser geistiges Gut, und setzen dafür natürlich auch eine der neuesten Technologien, Blockchain, mit ein. Also Respekt. Und da könnte man ja dann gleichzeitig die Zahlart auch noch mit drüber laufen lassen, oder?
Genau, die Micropayments, wo dann gleich mitlaufen, so ist es natürlich auch optimal, dass man in der Blockchain-Welt genau das miteinander verknüpft. Aber das gibt natürlich riesen neue Möglichkeiten, wo wir auch spüren und wo wir auch bei uns umsetzen. Und da verändert sich natürlich einiges in diesem Einsatzzweck, weil dass das natürlich eine erhebliche Auswirkung hat auch auf den Logistiksektor oder bestehende Branchen. Ich glaube, das liegt auf der Hand.
Das ist wirklich faszinierend und sehr inspirierend. Also wenn man sich anhört, man ist unabhängiger von der Supply Chain, sage ich mal. Man hat das Rechte-System hat man im Griff irgendwo. Dann müsste man ja jetzt eigentlich nur noch mal dafür sorgen, dass die Drucker an der Stelle verfügbar sind, wo man sie bräuchte. Ne? Wie siehst du das? Also würde dann jeder Haushalt irgendwie einen Drucker mal haben, oder gibt es dann zentrale Copyshops, die auch so größere Drucker haben, oder wo würde dann welcher Drucker zum Einsatz kommen?
Ich glaube, da wird so die Wahrheit in der Mitte liegen. Also wir sehen es ja jetzt schon, wenn man sich mal so ein bisschen die Verkaufszahlen von 3D-Druckern, sagen wir mal im Consumer-Bereich, anschaut, das ist die letzten Jahre ja deutlich angestiegen. Und viele haben ja wirklich so die ersten kleinen 3D-Drucker zu Hause, um mal ein bisschen zu experimentieren, sei es im Hobbyraum oder dann in den Kinderzimmern der eigenen Kinder. Ich glaube aber, wenn sich die Welt so weiterentwickelt und wir haben das ja jetzt bei uns im Automotive-Sektor soweit mal umgesetzt, und das kann ja auch als Blaupause für andere Branchen herangezogen worden, und das machen andere auch, also gerade im Aerospace-Bereich, der hier sehr weit ist, oder auch im Medical-Bereich, die gehen auch genau in dieses sogenannte Digital Rights Management, um dann genau die Teile dort zu produzieren, wo ich sie auch benötige. Aber wenn man das mal so ein bisschen weiter spielt, dieses Modell, dann wird es in Zukunft sehr wahrscheinlich Copyshops, das ist ein schöner Begriff, 3D-Druck-Copyshops geben, wo man dann mit seiner Lizenz oder wenn einem selber die Daten gehören, die Teile ausdruckt, aber auch zu Hause, je nachdem, für welchen Anwendungsfall man das möchte, sich die Sachen druckt. Ich glaube, ein ganz spannender Bereich war gerade der Bereich der Lebensmittelwaren.
Oh ja, das ist ein großes Thema, und da habe ich auch was ganz Spezielles. Wir gehen mal in unsere Nachgefragt-Sektion.
Nachgefragt?
Ja, bei Nachgefragt können Gäste, die schon mal im Podcast waren, Fragen an meinen aktuellen Gast stellen. Und jetzt habe ich hier eine spezielle Frage, wo du gerade das Thema Lebensmittel erwähnst, von meinem Gast aus dem Podcast Nummer 29, Food Branding für die Zukunft, vom Balázs Társai. Und seine Frage kommt jetzt.
Hallo Ralf, hier ist Balázs. Sehr, sehr spannendes Thema. Mich würde interessieren, was für eine Kapazität du in 2050 siehst für den 3D-Druck im Bereich Ernährung. Das heißt, wie viele Lebensmittel werden via 3D-Druck im Jahre 2050 hergestellt? Denken wir da an einen relevanten Teil, also sprich ein Drittel, die Hälfte der Welternährung, oder geht es um kleine Beiträge, die 3D-Druck leisten kann, wenn wir es zum Beispiel mit einem Endausfall zu tun haben. Vielen, vielen Dank.
Ja, eine tolle Frage. Und jetzt, wenn ich mal so schaue, klar, im Jahr 2050, und so heißt ja auch der Podcast, da haben wir noch 28 Jahre vor uns. Ich glaube, das ist wirklich noch ein ganz spannender Blick in die Glaskugel. Aber vielleicht vorneweg, und ich möchte es gleich mit ein paar Beispielen auch untermauern, ich glaube, dass der Anteil deutlich höher liegen wird, wie wir es uns heute vorstellen können. Und ich glaube, dass wir da bestimmt bei einem Drittel, wenn nicht sogar nochmal ein gutes Stück drüber liegen würden. Weil wir sehen das auch schon aktuell, wenn ich mal so zurückschaue, ich glaube vor 4, 5 Jahren, hätte man sich das Thema Druck von Lachs oder auch die Qualität von gedrucktem Fleisch, wie es heute gibt, und sich ganze Startups darauf konzentrieren, so noch nicht vorstellen können. Beziehungsweise das, was damals gedruckt wurde, hatte noch nicht viel mit dem eigentlichen Produkt zu tun. Das hat sich signifikant verändert. Also gerade wenn man so schaut, es gibt ein ganz namhaftes Startup aus Israel, wo sich hier in den Druck von Fleisch heranwagt und auch schon sehr weit ist. Und ich hatte da die Möglichkeit auch schon Fleisch zu essen und auch einen Burger zum Essen, wo man einfach nur fasziniert ist und große Augen bekommt und gar nicht gespürt hätte, dass es sich hierbei nicht um ein tierisches Produkt handelt.
Das heißt, von dem her, das ist ja ein sehr spannender Bereich. Also das heißt, vor allen Dingen, weil du es auch ja schon probiert hast, wie sieht denn das erstmal aus? War das ein Burger Patty, was du da hattest, oder war das was anderes, was du da probiert hast?
Also auf dem Burger ist es tatsächlich ein Burger Patty, wo man auch gar nicht den Unterschied erkennt. Und interessant finde ich auch, dass man es gar nicht spürt, wenn man es weiß. Also wenn man drauf beißt, also das ist dann wirklich die Konsistenz von einem uns gewöhnlichen Burger Patty. Aber ich habe auch schon ein eigentliches Stück Fleisch auch mal gegessen, ja.
Gut, beim Burger Patty kann natürlich auch alles Mögliche drin sein, im konventionellen, ne? Also von daher, da weiß man ja auch nicht so. Aber jetzt ein ganz gewöhnliches Stück Fleisch. Aber ganz kurz noch, aber es wurde Fleisch gedruckt. Also es war jetzt nicht irgendwie irgendwas aus Stammzellen gezüchtetes, was dann irgendwie so fleischähnlich ist. War das ein tierisches Produkt oder war das auch ein künstliches Produkt, was dann gedruckt worden ist, was du dann gegessen hast?
Markus, das ist das Schöne an der Sache, dass das ein rein, sag ich mal, künstliches Produkt war, also praktisch ein veganes Produkt sogar, als gedrucktes Fleisch, wo man aber nicht von der Konsistenz gespürt hat, dass es kein Fleisch ist. Und das fand ich so faszinierend, besonders unter dem Blickwinkel. Und ich möchte vielleicht noch ganz, ganz bisschen ausweiten, was denn da einer der vielen Vorteile natürlich auch ist. Und da hat, ich glaube, das liegt auch schon ein bisschen zurück, ich glaube 2, 3 Jahre, wo die Universität in Maastricht da mal eine interessante Zahl rausgegeben hat. Wenn Fleisch gedruckt wird, kommt es zu einer Reduzierung der Treibhausemissionen von bis zu 96%. Und das sind natürlich schon Dinge, da kommen wir wieder zurück auf das Thema Umweltschutz, Nachhaltigkeit, wo ja ein riesen Beitrag auch durch diese Technologie im Druck von Lebensmitteln beigetragen wird.
Ja, definitiv. An der Stelle darf ich auch gerne nochmal an den Podcast 29 Food Branding für die Zukunft verweisen. Da kommen wir nämlich genau auch zu diesem Punkt, dass eine Umstellung der Ernährung deutlich dazu beitragen kann, dass der CO2-Ausstoß von uns Menschen reduziert wird. 3D-Druck könnte da helfen, ganz klar. Ein Thema war es auch in dem Podcast natürlich, dass es irgendwo schmecken muss, die Akzeptanz muss da sein. Du bist jetzt Versuchskaninchen gewesen, um das mal so zu sagen. Du hast den Unterschied bei dem Patty schon mal nicht geschmeckt. Bei dem anderen Stück Fleisch, da wollte ich auch nochmal drauf kommen, was war das für ein Stück?
Das war ein Rindfleisch, in Anführungszeichen, also ein Filetstück. Und da, also da muss man jetzt schon sagen, ich habe den Unterschied, wenn man es weiß, geht man natürlich ein bisschen anders dran. Aber beim Schneiden und auch so auf der Zunge, also ich kann es jedem nur mal empfehlen, wenn er die Möglichkeit hat, das auch zu probieren, erkennt man kaum einen Unterschied. Jetzt war ich natürlich schon ein bisschen vorbelastet. Das ist ja so ein bisschen die Psyche dann dahinter, wo man weiß, okay, es kommt doch was anderes auf die Zunge, wie gewohnt. Aber ich war trotzdem unglaublich fasziniert. Ähnlich ging es übrigens, Markus, bei einem Stück Lachs, wo auch von einem Startup hier aus Österreich gedruckt wurde. Da war es fast noch faszinierender.
Gibt es denn schon die Möglichkeit, das zu kaufen oder gibt es Restaurants, wo man das probieren kann?
Ja, also gerade nehme ich das Beispiel mit dem Lachs, weil das ist gerade ganz aktuell, wo wirklich eine große Lebensmittelkette in Deutschland genau diesen Lachs auch anbietet und der kann mittlerweile gekauft worden, ich glaube es vor 3 oder 4 Monaten auch zum Verkauf in der Kühltheke, ja.
Das ist interessant. Also ich denke, da werden wir in Zukunft mehr von sehen und ich bin mal gespannt, wie das werblich nach vorne gestellt wird. Die zweite Frage kommt von Anton Hell. Er war damals mein Gast im Podcast Nummer 7 bei den Kondratjews Wellen und den Vertrauensnetzwerken. Und die Frage von ihm ist relativ einfach und sehr gut nachvollziehbar. Er fragt sich nämlich, warum werden heute noch nicht viel mehr Produkte gedruckt?
Ja, Markus, da muss ich jetzt schmunzeln. Das frage ich mich auch. Nein, also warum ist es denn so? Also das erleben wir eigentlich tagtäglich. Sehr häufig ist es tatsächlich ein Thema des, ich sag mal auch neudeutsch, des Mindsets. Und zwar diese ja kursierenden Sätze, die immer noch gegeben sind, 3D-Druck ist zu teuer, hat 3D-Druck oder 3D-Druck-Produkte, haben die wirklich die Eigenschaften wie ein herkömmliches Produkt oder ein Teil hinsichtlich der Festigkeit oder natürlich auch Aussagen wie, ich habe gar keine Zeit, mich momentan mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich muss ja schauen, dass ich, jetzt sage ich mal ganz plakativ, meine Teile aus der Lieferkette herbekomme und meine Produktion aufrechterhalte. Das sind, glaube ich, die wesentlichen Treiber, weil an sich könnte deutlich mehr gedruckt worden. Wir haben vorher schon ein bisschen so an der Produktpalette oder Materialpalette gehört. Und da geht auch so ein Ruck aktuell durch die Gesellschaft und durch die Wirtschaft, dass deutlich mehr auch an Mut gegeben ist. Und man sagt, jetzt probieren wir das mal aus. Und sehr häufig gibt es dann am Tisch, und ich spreche da aus der eigenen Erfahrung, große Augen, wenn man sagt, dieses Teil ist 3D gedruckt, und man sieht es den Teil gar nicht an, weil man häufig einfach ein Bild im Kopf hat von ja, Teilen, die vielleicht dann tatsächlich aus dem Drucker, aus dem Hobbyraum kommen.
Wie kann man sich das denn zukünftig vorstellen, dass 3D-Drucker auch Masse produzieren? Ich glaube, damit das einen richtigen Effekt hat, muss ja auch eine Massenproduktion irgendwie möglich sein. Momentan, wenn ich mir das so vorstelle, den 3D-Drucker, ist das entweder eine Kiste oder ein großes Gestell, was eine Schicht sorgfältig auf die andere Schicht aufträgt, was teilweise auf den Zehntel Millimeter genau funktioniert. Aber wenn ich jetzt, sage ich mal, einen Effekt auf das Klima haben möchte, dann muss ich ja auch tatsächlich Massenprodukte herstellen können mit 3D-Druckern. Sind die in Planung, dass man also das wirklich industriell auch für Produkte nutzen kann, die in hoher Stückzahl benötigt werden?
Also ich glaube, der wichtigste Aspekt hierbei ist, dass man mit dem 3D-Drucker, ich glaube, da muss man sich auch ein Stück weit verabschieden, bestehende Verfertigungsverfahren nicht ablösen will oder ablösen sollte. Also die Fertigungsverfahren aus der subtraktiven Welt, die gegeben sind, die sind sehr gut, die sind etabliert. Der 3D-Druck kam aus einer Nische und die Nische wird größer. Ich nehme da mal ein Beispiel, Markus. Gerade bei den Hörgeräte an sich wurden zum heutigen Tag zu über 95% nur noch 3D gedruckt. Warum ist das der Fall? Wenn wir jetzt, hier haben wir ja auch hohe Stückzahlen, aber jedes Teil hat hier einen gewissen Individualisierungsgrad, also sprich das Thema Customizing. Und ich glaube, auch so ein bisschen als einer der Megatrends, der aktuell gegeben ist, und ich glaube, der wird auch noch verstärkt, ist das Thema Customizing. Dass der Kunde schon für sich selber ein individuelles Produkt möchte, beziehungsweise eine individuelle Komponente mit drin hat. Und da, in diese Körbe, da passt der 3D-Druck ideal rein, weil ich die Möglichkeit habe, auch wenn es nur Nuancen sind, im 3D-Druck dieses Teil individuell anzupassen. Habe ich einen Teil von der Stange, wo ich, sage ich mal, 1 Million oder 2 Millionen benötige, gibt es Fertigungsverfahren, die, sage ich mal, auch noch deutlich wirtschaftlicher sind. Aber sobald wir so ein bisschen in dieses Customizing kommen und das Thema Individualisierung, und da gibt es viele Beispiele, die Hörgeräte sind jetzt nur ein Beispiel, dann ist der 3D-Druck unschlagbar.
Ja, Brillen zum Beispiel habe ich gelesen bei dir. Ne? Also da haben wir ja doch einige, die Brillen tragen. Und da macht man sich, wenn man kein Brillenträger ist, noch keine Gedanken drüber. Aber wenn man Brillenträger anspricht, weiß jeder genau, ich suche mir ein schönes Modell aus, was zu meinem Gesicht passt. Und dann muss es erstmal angepasst werden, weil die Brille erstmal symmetrisch hergestellt ist, aber kein menschliches Gesicht tatsächlich hundertprozentig symmetrisch ist. Und so ein 3D-Druck kann das dann exakt ausmessen und, also nicht der Druck ausmessen, sondern vorher wird es dann ausgemessen und der Druck kann dann darauf die Brille herstellen, dass sie hundertprozentig zum Gesicht passt. Also nicht nur optisch, sondern dann auch wirklich physisch. Ne?
Ja, ein ganz tolles Beispiel, wo tatsächlich gerade so durch den ganzen Brillensektor hier in Ruck geht und ganz viele Unternehmen, gerade im produzierenden Gewerbe, fokussieren sich tatsächlich auf dieses Gewerbe gerade. Genau aus den von dir zitierten Gründen, ja.
Aber kannst du dir vorstellen, in 2050, dass, ich meine, Customize, das liegt auf der Hand, das ist auch, das macht viel, viel Sinn, aber kannst du dir vorstellen, dass 3D-Drucker auch massenproduktionsfähig werden in 2050?
Ich glaube, das ist sehr stark vom Produkt abhängig. Also ich kann es mir absolut vorstellen. Man muss natürlich mal schauen, von was für einer Komponente redet man. Wir haben heute schon Teile, die zu mehreren Tausend im 3D-Drucker produziert worden. Ich glaube, ein Beispiel, wo auch immer mal wieder durch die Medien läuft, sind zum Beispiel Zahnkronen, wo gedruckt worden. Es kommt tatsächlich immer auf das Produkt drauf an. Und dann glaube ich absolut, dass hier eine Massenfertigung sinnhaft ist, besonders auch aus den vorher dargelegten Gründen, Markus, weil natürlich Aspekte nicht nur ökonomischer Natur, sondern auch ökologischer Natur ein ganz deutliches Gewicht dazu bekommen.
Wie siehst du das denn, wo wir diese Aspekte noch mit reinbringen? Ich muss noch mal ganz kurz ein bisschen zurückspringen, weil ich sehe da natürlich auch in diesen unabhängig werden von den Supply Chains und alles, was customized wird, kann gedruckt werden. Das heißt, man hat mehr Möglichkeiten, lokal was zu machen. Wird die Einführung oder das Ausrollen von kompletten 3D-Druckinfrastrukturen, sage ich jetzt mal, wird sicherlich auch einen geopolitischen Effekt haben irgendwo, weil ja Unabhängigkeiten kreiert werden. Wir sehen das gerade bei uns schmerzhaft mit dem russischen Gas. Das kann man zwar nicht jetzt 1:1 vergleichen, aber da sind wir natürlich jetzt mal abhängig. Und wir merken gerade schmerzhaft, was passiert, wenn diese eine Abhängigkeit ausgenutzt wird, sage ich es mal ruhig so. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir, sag ich mal, 3D-Druck ausgerollt haben in allem, was customizable ist, um das mal so zu sagen, und vielleicht auch schon in leichteren Industrieproduktionen mit höheren Volumen. Wie stellst du dir das vor in der Welt geopolitisch? Was für positive Effekte kann das haben?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt, Markus. Und ich glaube, genau an diesem Beispiel oder an der Frage lassen sich auch vielfältige Benefits des 3D-Drucks echt gut darstellen. Und zwar, ich habe es gerade eben schon gesagt, nicht nur aus ökonomischen Aspekten raus. Ich nehme da gerne nochmal Bezug auf Daimler Truck, weil ich glaube, da haben wir einige Dinge schon umgesetzt, beziehungsweise haben wir einiges auch auf der Pipeline, was wir sehr zeitnah umsetzen werden. Und da nehme ich gleich die Begrifflichkeit eines neuen digitalen Geschäftsmodells. Und wir haben das vorher auch schon so ein bisschen, ich habe es mal gesagt, digitales Lager, und wir haben schon ein bisschen über die Thematik Lizenzen versenden gesprochen. Und ich glaube, an dem Beispiel kann man das sehr gut darlegen. Wenn wir natürlich von den Produkten den sogenannten digitalen Zwilling erzeugen, also sprich ja wirklich das digitale Abbild von einem Produkt bei mir in einem virtuellen Speicher liegen und habe die Möglichkeit, dieses digitale Modell genau dorthin zu senden, wo jetzt der Bedarf ausschlägt. Also sei es Singapur oder in New York oder wo auch immer auf der Welt, wird es ja innerhalb ein paar Millisekunden dorthin geschickt. Der Drucker läuft an, wenn die Voraussetzungen dafür stimmen. Und am nächsten Tag, spätestens am nächsten Tag, sind die Teile dann verfügbar. Das hat natürlich einen ganz immensen Einfluss, wie schon dargestellt, auf das ganze Thema CO2. aber natürlich auch auf die ganzen Punkte der Überbevorratung. Also sehr häufig sind wir ja wirklich mit hohen Mindestabnahmemengen und Losgrößen konfrontiert, was ja wieder zur Folge dann auch hat, dass man sehr viel verschrottet und sehr viele, sage ich es mal ganz plakativ, umsonst produziert hat und nachher dann wegwirft. Und durch dieses Modell, und jetzt komme ich nochmal einen Schritt weiter, hat man natürlich auch die Möglichkeit, gewisse Industriezweige wieder hochzufahren. Also ich nenne den Begriff Reshoring, also sprich die Produktion wieder zurückzuholen, weil ich natürlich durch diesen 3D-Druck und durch dieses digitale Geschäftsmodell die Möglichkeit habe, auch auf einem 3D-Drucker vor Ort erstmal wirtschaftlich zu produzieren, aber natürlich auch eine große Bandbreite an unterschiedlichen Produkten. Ich glaube, das ist auch ein ganz wesentlicher Vorteil, dass der 3D-Druck, da kann ich ja nicht nur ein Teil oder zwei Teile, also unterschiedliche Teile produzieren, da kann ich, sagst du mal gerne, ein Busteil, ein LKW-Teil, ein Playmobil-Männchen und ein Teil von Flugzeug oder was auch immer produzieren, solange alles aus dem gleichen Material ist. Und da ergeben sich natürlich auch hinsichtlich der Abhängigkeiten aus Lieferketten ganz neue Möglichkeiten, die Sachen wieder zurückzuholen. Und das ist natürlich sehr, sehr interessant und ermöglicht da eine ganz große Chance, hier auch wieder neue Geschäftsmodelle einzusteigen.
Ich habe jetzt gerade in meinem Kopf einen Baumarkt. Da gibt es diese Maschinen, die können Farbe mixen. Ich weiß nicht, ob du die kennst, wenn du Wandfarbe haben möchtest und eine gewisse Idee hast, wie deine Wand aussehen soll, dann kannst du da, ich glaube, die können sogar irgendwelche Fotos abscannen und die Farbe da rauslesen und dann mischen oder sowas. Kann man sich das dann vielleicht auch so vorstellen, dass neben dieser Farbenmaschine dann verschiedene Drucker stehen mit verschiedenen Materialien und sagt, hier ist meine Datei, die ist gesichert, geschützt und bezahlt. Druck mir mal einen Hammer. Ich sag's mal so. Druck mir mal irgendwas aus, was ich jetzt gerade digital in, was weiß ich, in Kolumbien bestellt habe.
Absolut. Also da muss noch ein bisschen was natürlich auch getan werden dafür, weil so die Druckzeit muss natürlich auch passen, aber auch da entwickelt sich die Welt ja weiter und wir schauen ja in die Zukunft in deinem Podcast und wenn ich das jetzt auch sehe, was da alles für neue Anlagen, was für Geschwindigkeiten kommen, aber genau in dieses Modell kann es und aus meiner Sicht würde es auch dahin gehen, dass irgendwann man hingeht, eine Datei, man geht einen Kaffee trinken oder irgendwo was essen, holt nachher dann diese Teile, die man sich hat drucken lassen, dort ab, ja.
Das klingt vielversprechend. Jetzt gehen wir mal in 2050 und jetzt stehst du morgens auf, ja. Wie sieht deine Welt in 2050 aus in Bezug auf 3D-Druck? An welcher Stelle triffst du auf 3D-gedruckte Produkte und wo druckst du mit 3D-Druck? Also mal ein exemplarischer Tag. Geh mal so in dich, überleg mal, Wecker klingelt, du stellst auf in 2050, an welcher Stelle wirst du irgendwas in die Hand nehmen, essen, was mit 3D-Druck zu tun hat, nach deiner Meinung?
Das ist ein schönes Bild, ja. Also ich glaube, was ich brauche immer, wenn ich morgens aufstehe, dann ist nach dem Bad mein erster Gang erstmal schön zu frühstücken. Und jetzt glaube ich, der Kaffee muss nicht aus dem 3D-Drucker kommen. Das läuft so schon sehr gut. Aber sobald ich mir mein Brötchen oder was ich auch aufs Brötchen dann drauflege, verwende, ich glaube, genau da wird der 3D-Druck schon ansetzen. Weil eine ganz spannende Branche ist tatsächlich, so wie wir vorher gesagt haben, das Thema Lebensmittelbranche. Und wir haben vorher so ganz kurz ein paar Vorteile angerissen. Ich glaube aber gerade im Lebensmittelbereich wird der 3D-Druck bis dahin angekommen sein, weil sich die Möglichkeit auch ergibt, ich bezeichne es mal als Hyper-Customizing, dass ich genau festlege, was für Nährwerte beziehungsweise welche Stoffe denn dieses Produkt, wo ich dann als Brötchen oder als Belag von meinem Brötchen verwende, haben soll. Also sprich, ich habe ja dann die Möglichkeit, wenn ich mir das ausdrucke, genau zu sagen, ich bin allergisch gegen das, das und das oder ich bin aktuell auf Diät und deswegen soll das genau 87 Kalorien haben. kann ich ja durch den 3D-Druck genau so dann einstellen und druck's mir aus. Also ich glaube, der erste Punkt, wo man sich dann begegnen wird mit dem 3D-Druck, wird spätestens in der Küche sein, Markus.
Und dann geht's weiter.
Genau, also ich glaube auch, wenn wir tatsächlich, jetzt haben wir ja gespürt, dass das Thema auch Homeoffice durch die Pandemie auch nochmal einen ordentlichen Aufschub bekommen hat oder auch viele große Konzerne gemacht haben, es funktioniert ja sehr gut. Und ich glaube, wenn ich dann in Richtung meines Homeoffice gehe, dass da neben mein, wenn es noch einen Laptop gibt, wenn nicht alles über VR-Brillen funktioniert, dass dort auch ein 3D-Drucker stehen wird. Und gewisse Komponenten, die benötigt werden, dort einfach ausgedruckt worden. Das heißt, für mich im Haushalt, aber sehr wahrscheinlich auch für die Tätigkeit, der ich dann nachgehen werde.
Oder wenn ich ganz old-fashioned zur Arbeit fahre, sei es jetzt mit dem Auto oder mit dem Fahrrad, dann kann ich davon ausgehen, dass Komponenten von diesem Vehikel, was immer das dann ist, auch durch den 3D-Drucker entstanden sind.
Ja, absolut. Und das sind wir heute ja auch schon sehr weit. Also wirklich viele Teile sind ja schon produziert. Es gibt auch gewisse Startups, die ja schon erste komplette Fahrzeuge 3D gedruckt haben.
Gut, bei der Arbeit selber, die Komponenten, die hast du selber gesagt, dann setze ich mich auf den aus Holz gedruckten 3D-Bürostuhl vor dem 3D-gedruckten Schreibtisch, der genau zu meiner, der perfekt zu meiner Ergonomie passt, dass ich da auch hoffentlich keine Rückenprobleme bekomme. Das aber ein anderes Thema noch, also Rückenprobleme. Also gehe ich zum Arzt und das fand ich gerade auch faszinierend, was du erwähnt hast, Hyper-Customizing. Das bedeutet, die Produkte haben genau die Spezifikationen, die ich brauche. Und auch im Lebensmittelbereich, aber vielleicht doch tatsächlich auch wie sieht das aus hier, im medizinischen Bereich, wäre das auch denkbar?
Ja, das ist mindestens genauso spannender Bereich wie die Lebensmittelbranche. Und im medizinischen Bereich, da ist ja auch schon sehr viel. Also wenn man in diesen Bereich der Orthesen reinschaut oder auch viele Hüftgelenke werden mittlerweile ja schon im 3D-Druck produziert. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Feld, weil wir da auch wieder im Bereich, ich nenne es mal Customizing, unterwegs sind. Jede Hüfte, wenn wir bei diesem Beispiel bleiben, ist natürlich individuell. Und wenn ich hier natürlich ein Abbild mache oder beziehungsweise einen Scan ganz individuell von der Person und druck's dann genauso aus, hat das natürlich deutlich weniger Nebenwirkungen, wie wenn ich jetzt ein Produkt von der Stange anpasse.
Und verursacht dann auch weniger Schmerzen bei der Anpassung, weil es ja halt sofort passt, ne? Und wirklich individuell auf meinen Körper, auf den Rest des Körpers angefertigt ist. In dem gleichen Zusammenhang Medizin und da steckt ja auch das hast glaube ich am Anfang auch schon mal erwähnt, dieses Bioprinting. Das heißt, man überlegt tatsächlich dann auch nicht nur Steaks zu drucken, sondern auch eine Niere oder eine Leber, also wirklich Organe, die dann tatsächlich auch funktionieren sollen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, also auch da läuft schon sehr viel. Ich glaube, vor 4 oder 5 Jahren wurde als ein Beispiel auch schon eine Hornhaut im Auge gedruckt. Es laufen aktuell einige Tests im Druck von Nieren und also auch von inneren Organen, mal losgelöst von den Themen Ohrmuscheln, wo gedruckt worden oder Implantate von oder Nase an sich. Also da wird in ganz viele Richtungen experimentiert und das ist auch ganz spannend. Ich habe da auch einen ganz tollen Interviewpartner zu unserem Buch gehabt, von einem tollen Startup-Unternehmen in diesem Bereich, wo ganz viel noch hinter, also verschlossene Tür schon entwickelt wird, wo man echt absolut fasziniert ist, was da die nächsten Jahre beziehungsweise Jahrzehnte auf uns zukommt. Besonders im Bereich der Organe.
Ja, wenn man jetzt so eins und eins zusammenzählt, wenn ich sage, okay, ich kann mir meinen Wurstaufstrich so customizen, dass er zu meinen Essgewohnheiten passt, und ich dann ein Herz mir drucken kann, wo ich vorher schon weiß, dass es nicht abgestoßen wird, das sind ja tatsächlich dann fantastische, das sind ja, da fehlen mir fast die Worte. Das ist ja erstaunlich, was da alles möglich ist. Also das könnte viel Leid von den Menschen nehmen. Und auch wenn ich jetzt auf Organe wart. Das hört sich ja fast zu fantastisch an, um wahr zu sein.
Ja, absolut. Deswegen sage ich, das ist unglaublich schwer zu schauen, was in 30 Jahren ist. Ich glaube, da gibt es Dinge, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Gerade in dem Bereich der Organe, weil so geht es mir auch, Markus. Ich muss da immer schlucken und denke, wow, ist das jetzt vielleicht doch ein bisschen zu weit gegriffen. Ich glaube, da muss schon noch einiges an Forschung laufen und das dauert auch noch ein paar Jahre. Aber allein diese Schritte, wo schon gemacht wurden und wenn man sieht, dass auch die erste Niere gedruckt wurde. Und da muss man noch weiter dran arbeiten. Aber wie viel Energie da reingesteckt wird, das ist faszinierend, was da auf uns wartet in Zukunft.
Ja, ich bin immer noch ganz geplättet. Ralf, du hast jetzt einen großen Bogen gemacht, wirklich vom Burger Patty über die Frühstückswurst, die hyper-customized ist, über das Auto bis hin zum, ja, vielleicht selbstgedruckten Herz. Jetzt wird es ein bisschen schwierig. Hast du einen Appell an unsere Hörer?
Ja, also den Bogen kriegen wir hin, Markus. Danke auch für diese Überleitung. Also ich glaube, ich kann jeden Hörer und Hörerin nur dazu ermutigen, sich mit dieser wirklich außerordentlich interessanten Zukunftstechnologie einfach offen auseinanderzusetzen. Da der 3D-Druck, und wir haben es jetzt einige Bereiche mal ein bisschen angerissen, ein immenses Potenzial hat und sehr häufig auch für das eigene Unternehmen. Und da gehört aber einfach auch dazu, so diesen Blick über den Tellerrand zu wagen. Ich sage da immer sehr gerne dazu, einfach auch mal den Mut zu haben, zu schauen, was bietet sich denn damit an? Und das würde ich gerne mitgeben, einfach mal mit offenen Augen und Ohren hier reinzugehen, sich mal Gedanken machen, wie wirkt denn das vielleicht auf mich als Privatperson, aber auch im Unternehmen. Und an der Stelle kann ich nur sagen, viel Spaß dabei. Ich wünsche jedem, dass er auch so oft große Augen und Ohren bekommen hat wie ich. Und ja, seid mutig in der Reise.
Seid mutig in der Reise. Ich denke, der eine oder andere hat sicherlich schon große Ohren bekommen bei dem, was wir jetzt heute gehört haben. Ich bedanke mich bei unseren Zuhörern für das Interesse und das Dabeisein. Vielen Dank auch an dich, Ralf, dass du uns hier diese Visionen, dass du uns die gezeigt hast, und die sind wirklich super inspirierend. Also ich war kurz tatsächlich mal sprachlos. Das passiert nicht ganz so oft, ab und zu schon, aber das war jetzt heute der Fall. Wer mehr über den 3D-Druck erfahren möchte, dem empfehle ich das Buch vom Ralf, Disruptiver 3D-Druck, neue Geschäftsmodelle und Wertschöpfungsketten. Das erschien im Hansa Verlag, hat 282 Seiten und kostet 49,99 €. Mein Name ist Markus Nettelbeck. Bleibt gesund und gehabet euch wohl.